Er hat's nicht versäumt. Er hat's nicht versäumt. Wir glauben, dass Gott uns Menschen mit Gaben ausgestattet hat, mit Fähigkeiten, um mit seiner Hilfe vieles zu tun, zu erreichen, vieles in Bewegung zu setzen. Der eine mag ein tüchtiger Geschäftsmann sein, der mit seinem Geld einiges bewegt, auch im Reich Gottes vieles auf die Beine stellen kann, in der Gemeinde und dergleichen. Jemand anderes ist ein begnadeter Musiker. Ich habe es sehr genossen, vor allem, ich sage es jetzt mal so, der Gitarrist. Ja, ganz toll. Super, wo ist er? Der eine ist das, der andere mag vielleicht begnadigt predigen können. Wieder jemand anders ist ein fantastischer, einfühlsamer Alten- und Krankenpfleger. Ganz egal, wir alle haben natürliche Begabungen. Und Gott hat uns das gegeben. Und unsere Aufgabe ist, diese Gaben auch zu investieren, diese Gaben zu entfalten, sodass schlussendlich auf unser aller Grabstein einmal stehen darf, er oder sie hat es nicht versäumt. Wie schon angekündigt, heute geht es in der Predigt um einen Mann aus der Bibel, auf dessen Leben auch eine ganz große Berufung stand oder lag. Und er hatte enorme Fähigkeiten. Und inwiefern das gelungen war mit seiner Berufung, das sehen wir uns jetzt an. Ich lese aus Richter 14 von 1 bis 9. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Das soll ja auch schon mal gegeben haben. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr: Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Seine Eltern erwiderten: Gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm und unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere, sie gefällt mir. Seine Eltern wussten nicht, dass der Herr dabei seine Hand im Spiel hatte, weil er den Philistern schaden wollte. Denn zu dieser Zeit herrschten die Philister über die Israeliten. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe gegenüber. Da wurde Simson vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Warum wohl? Er besuchte die Philisterin und sprach mit ihr. In seinen Augen war sie genau die Richtige für ihn. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. Simson ist mit seinen Eltern aufgebrochen in die Stadt Timna, weil er dort eine nette Frau kennengelernt hat. Auf dem Weg dahin bog Simson ab. Wahrscheinlich lief er seinen Eltern voraus. Wie auch immer, er bog ab in einem Weinberg. Er machte einen Abstecher. Und seine Eltern merkten es nicht. Simson war ein Nasiräer, ein Nazireer. Das heißt, er war ein Gottgeweihter. Und als Nazireer hätte Simson nichts zu suchen gehabt im Weinberg. Denn das Gelöbnis eines Nazireers sagte, dass er keinen Wein trinken darf, keinen Traubensaft trinken darf, nicht mal Trauben essen darf und am besten gar nicht in Berührung kommen mit einem Weinberg. Nachzulesen im 4. Mose, Kapitel 6. Wer heute nichts anderes vorhat, Nachmittag. Ne? Aber es lohnt sich. Deshalb erzählt er seinen Eltern nichts von all dem, was im Weinberg passierte. Denn er tat was nicht erlaubt war. Der Weinberg war für Simson ein Ort der Kompromisse, ein Ort, in dem er ein Stück weit seine Berufung aufgeben musste, ein Ort, wo er in seiner Berufung nicht leben konnte. Und im Weinberg stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe gegenüber. Ich möchte auslegen, der Löwe in dieser Geschichte verbirgt die Botschaft in sich, im Weinberg lauern die Gefahren. Ich musste da an die Worte des Apostel Paulus denken, Petrus, und das steht in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Im Weinberg lauern die Gefahren. Ihr Lieben, der Teufel liebt es, wenn wir unachtsam sind und unvorsichtig werden und mit Gefahren herumspielen. Es geht darum, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir unsere Kraft verlieren. Das Spiel mit der Sünde birgt in sich diese Gefahr. Was ist Sünde? Sünde ist Zielverfehlung. Und das Spiel mit der Sünde birgt in sich die Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Du fragst vielleicht, verstehe ich das richtig? Steht meine Errettung oder mein Gerettetsein in Gefahr? Das wäre falsch, wenn du das so verstehst. Nein. Unsere Errettung ist ein Geschenk von Gott. Und wir können es uns nicht verdienen. Aber ob wir die Frucht bringen für Gott, die er von uns erwartet, ob wir unsere Bestimmung, unsere Berufung leben, ob wir es nicht versäumen, das zu tun, was Gott so im Plan hat mit uns, liegt ganz, ganz arg damit zusammen, ob wir in bestimmten Gefahren auf dem Weg gehen. Deswegen habe ich jetzt drei Grundsätze zu diesem Thema, vergeude nicht dein Potenzial, die ich hier dann im Verlauf meiner Predigt nennen möchte. Drei Grundsätze, die uns davor bewahren können, unser Potenzial zu vergeuden. Erster Grundsatz, halte dich fern vom Ort der Versuchung. Das Internet kann so ein Ort sein. Ein Ort der Versuchung. Zum Beispiel, wenn man abends nach 23 Uhr nochmals das Handy zur Hand nimmt, um mal zu schauen, nur bloß um zu schauen. Du sagst, damit habe ich kein Problem, kommt gar nicht in Frage bei mir. Dann ist schön, freue dich. Ja, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Internet tatsächlich so ein typischer Weinberg, in dem Gefahren lauern. Was willst du denn um 23 Uhr noch mit deinem Handy? Die E-Mails sind gelesen, Online-Banking ist verrichtet, die Chats-Programme sind abgeschaltet. Was gibt es zu sehen, wenn man wahllos im Internet surft? Was gibt es außer Dinge, die uns verunreinigen können? Dinge, bei denen wir ein Stück weit unser Potenzial verlieren können. Petrus sagt, seid nüchtern und wachet, denn der Feind geht umher. Ihr Lieben, es ist so wichtig zu verstehen, dass wir einen Feind haben, der uns zu Fall bringen will. Und ich frage dich, liebes Herz, hast du das noch im Blick? Hast du das noch auf der Liste? Schreib es dir auf. Wer sich in Gefahr begibt, der kann Schaden erleiden. Deswegen halte dich fern vom Ort der Versuchung und sei nicht wie Simson, der sich heimlich im Weinberg herumtrieb, denn das hat zur Folge, dass du dein Potenzial verlierst. Zweiter Grundsatz. Achte darauf, woher dein Honig kommt. Ich zitiere nochmal den Vers aus Richter 14, Vers 8. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Nochmal, Simson war ein Nazaräer, ein Gottgeweihter. Und schon als normaler Jude wäre es ein Unding gewesen, etwas undenkbar, aus einem toten Tier zu essen. Auch keiner von uns würde das machen, oder? Wer würde jetzt aus einem Kadaver Honig essen? Der Simson besiegte den Löwen. Der Löwe hatte keine Chance gegen ihn. Er besiegte ihn, als ob er ein kleines Zieglein auseinandergerissen hätte. Aber indirekt hat der Löwe gesiegt. Indirekt gewinnt der Löwe, er sorgt dafür, dass der Mann Gottes sich verunreinigt. Der Teufel, ihr Lieben, hat im direkten Kampf mit uns keine Chance, weil Jesus hat ihn besiegt. Aber indirekt versucht er uns zu verunreinigen und somit uns die Kraft zu rauben. Die indirekten Angriffe, Wohlstand, Anerkennung, Gemütlichkeit, unser Lebensstandard, unsere Hobbys, das sind so lauter indirekte Angriffe, Dinge, die uns die Kraft rauben können. Achte darauf, woher dein Honig kommt, dass er dich nicht verunreinigt. Liebes Herz, was machst du, wenn der Arbeitgeber kommt und sagt, Herr Schulze, so heißt niemand hier, Sie können ab sofort jeden Sonntag bei mir arbeiten und Sie verdienen das Doppelte. Ja, ich weiß, früher war manches sehr gesetzlich. Das kenne ich nur zu gut. Man durfte zum Beispiel am Sonntag keinen Sport machen. In meiner Gemeinde war das so. Aber was ist es mit Arbeiten? Einmal kam ein Gläubiger zu einem Pastor und hat ihn gefragt, Pastor, sag mir bitte, darf ich am Sonntag Fußball spielen? Der Pastor antwortete, du, ich habe dich schon mal Fußball spielen gesehen. So wie du spielst, ist es jeden Tag Sünde. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Habe auch nur gehört. Früher war Fußballspielen am Sonntag verboten für die Gläubigen meiner Couleur. Heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, hey, wir sind doch nicht gesetzlich. Wenn wir am Sonntag doppelt so viel verdienen, warum nicht? Da gehe ich halt in Zukunft am Sonntag zur Arbeit statt zum Gottesdienst. Der Gedanke, halt, wo gehöre ich eigentlich hin am Sonntag, der fällt mir gar nicht ein, der bleibt ferne. Typisch Honig aus dem Kadaver. Es wird nicht einmal geprüft, sondern das Geld hat Priorität. Ihr Lieben, wenn wir am Sonntag uns treffen, dann hat das nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Dann müssten wir uns viel eher am Samstag treffen. Dann wären wir konform. Dass wir uns am Sonntag treffen, hat mit Christusnachfolge zu tun, hat damit was zu tun, dort, wo zwei oder drei sich versammeln oder auch mehrere in seinem Namen, seine Gegenwart, die Gegenwart Gottes zu erleben. Darum geht's. Du sagst, naja, das kann ich auch, wenn ich allein bin. Ich kann auch alleine die Gegenwart Gottes erleben. Ja, das stimmt. Aber die Verheißenslage in der Bibel ist für all das, was man gemeinsam tut, sei es beten oder was anderes, im Namen Gottes, eine viel höhere. Auch schon gemerkt. Viel höhere. Es hat etwas mit Christus Nachfolge zu tun. Liebes Gotteskind, ich wünsche dir den Mut und die Entschlossenheit, sagen zu können, Entschuldigung, Chef, am Sonntagmorgen zur Arbeit zu kommen, das kannst du mir nie bezahlen. Das ist so teuer, das geht gar nicht. Honig gerne, aber nicht um jeden Preis. Achte darauf, woher dein Honig kommt. Gott hat kein Problem mit Honig. Im Gegenteil, er liebt es, sein Volk mit Honig zu versorgen. Denke da an das Volk Israel. Er hat ihnen versprochen, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Was ist Honig? Honig steht für Lebensfreude, gutes Essen, materieller Segen, Sexualität in ihren von Gott gegebenen geschützten Rahmen, sprich Ehe, Überfluss, Kreativität, Urlaub, all das ist Honig. All die schönen Dinge, die uns Gott schenken möchte. Aber wir kommen immer in Versuchung mit dem Honig der Welt und aus dem Kadaver des Löwens uns verführen zu lassen. Es ist die Absicht des Teufels, uns eine Mentalität zu geben, zu sagen, eigentlich hat die Welt den Honig. Naja, Gott hat auch ein paar Sorten, aber die sind nicht so süß. Schau mal, was hier steht. Das Volk Israel war aus Ägypten raus. Sie befanden sich in der Wüste und dann sagen sie sowas zu Mose. Du hast uns aus Ägypten herausgeholt, wo wir mehr als genug Milch und Honig hatten. Und jetzt verändern wir hier in der Wüste. Bist du noch nicht zufrieden? Musst du dich auch noch als Herrscher aufspielen? Wow. Ägypten soll das Land gewesen sein, worin Milch und Honig waren. Wie krank ist diese Denke? Ägypten, das Land von Milch und Honig. Hallo? Ägypten war das Land, wo man einen gesunden, schönen Knaben in den Nil geworfen hat, weil sie zum Volk Gottes gehörten. Ägypten war das Land der Unterdrückung, 400 Jahre lang, Sklaverei, Knechtschaft. Ägypten war das Land, in dem sie zu Gott geschrien hatten, Gott, errette uns, befreie uns. Und dann kam Gott und sagte zu ihnen, ich führe euch heraus in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In der Wüste sollten sie nur kurze Zeit sein und darin sollten sie Charakter lernen. Es war nicht Gottes Schuld, dass sie so lange drin waren. Es war wohl eher ihre eigene Schuld. Wenn der Teufel uns so weit gebracht hat, dass wir Milch und Honig in der Welt sehen, anstatt das Verheißene bei Gott, dann hat er sehr viel schon kaputt gemacht. Das sagt der Teufel den Menschen immer und immer wieder. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? 1. Mose 3,1. Oh, der ist aber gemein. All die schönen Bäume. Und von keinem dürfen wir essen. Was für eine fette Lüge. Gott hat nicht gesagt, dass sie von keinem essen dürfen, sondern er hat gesagt, dass sie von einem Baum nicht essen dürfen. Von einem einzigen Baum. Man könnte ihn auch den Baum der Freiheit nennen, weil wahre Liebe immer Freiheit voraussetzt. Ein Baum, wo die Menschen, wo Adam und Eva beweisen konnten, dass sie Gott liebten. Der Teufel kommt und will uns ködern mit seinem Honig. Honig, ein Bild für Verführung. Man sagt ja auch im Volksmund, jemanden den Honigfaden durch den Mund ziehen oder um den Mund herum schmieren, ja, sowas. Sprüche 25, 16. Wenn du Honig findest, dann iss nur so viel, wie dir bekommt. Sonst wirst du ihn satt und du musst ihn wieder ausspucken. Hier geht es um Selbstbeherrschung. Honig ist eine gute Sache, aber der Umgang damit will gelernt werden. Wenn wir diese Selbstbeherrschung nicht lernen, dann werden wir bestechlich und machen uns angreifbar. Dann wird der Teufel kommen mit seinem Honig der Welt und wir werden dann immer wieder nachgeben. Wir werden uns verunreinigen und wir werden unser Potenzial nicht voll ausschöpfen, so wie es beim Simson der Fall war. Deshalb achte darauf, woher dein Honig kommt. Ist uns Honig so wichtig, dass wir uns es aus einem stinkenden, faulen, verweslichen Kadaver holen? Ist es uns so wichtig? Oder sage ich lieber, nee, ich warte lieber, bis das Gott mir den schenkt, den Honig. Psalm 19, 10 bis 11. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Der beste Honig der Welt, sein Wort. Die Welt wird nie verstehen, weshalb wir jeden Sonntag uns hier versammeln und Gottesdienst feiern. Aufstehen, während andere ausschlafen können oder auf dem Sofa lümmeln oder sonst was tun. Chillen, sagt man heute, gell? Die Welt wird nie verstehen, weshalb wir jeden Sonntag hier gemeinsam singen und Gottes Wort hören, predigen. Sie wird das nie verstehen. Die Welt wird nie verstehen, dass wir die Gegenwart Gottes so sehr herbeisehnen. Wie süß die Gegenwart Gottes ist. Sie wird es nie verstehen. Die Welt wird nie verstehen, wie kostbar und wie teuer uns Gottes Wort ist. Gehörst du zu den Menschen, die sagen, ich möchte mein Potenzial nicht versäumen. Ich möchte meinen Honig sorgsam auswählen. Ich möchte Selbstbeherrschung leben. Und auf meinem Grabstein soll einmal stehen, er hat es nicht versäumt. Dritter Grundsatz. Charakter ist wichtiger als Charisma. Simson hatte Charisma, aber das hat nicht gereicht. Charisma, Begabung alleine ist nicht genug. Charisma allein bringt unsere Gemeinde nicht weiter. Charisma bringt auch keinen einzelnen Charisma allein weiter. Charisma allein wird uns nicht davor bewahren, das uns von Gott gegebene Potenzial nicht zu vergeuden. Im Gemeindebau und auch im geistlichen Wachstum jedes Einzelnen, ihr Lieben, gilt eine Grundregel. Eine Regel, die sollten wir wirklich beherzigen. Charakterentwicklung hat Vorfahrt vor Charisma-Entfaltung. Bei der Auswahl eines leitenden Mitarbeiters ist Charakterentwicklung wichtiger als das Ausmaß an Charisma. Im Reich Gottes geht es nicht nur um das Geschenk, dazugehören zu dürfen, sondern auch um Charakter. Das Charisma hatte dem Simson nur bis zu einer bestimmten Grenze geholfen und danach war es aus. Schaut mal, was da steht. Richter 16,20. Was für eine traurige Aussage über Simson. Er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt hat. Liebes Gotteskind, Charisma wird dich nicht davor bewahren, dein Potenzial zu vergeuden. Nur der Charakter wird das tun. Charisma ist etwas, was Gott uns schenkt. Aber Charakterbau ist mitunter unsere Aufgabe. Ja, ich weiß um manchen Kampf, wenn es um Charakterzüge geht. Ich weiß, dass wir uns selbst nicht verändern können. Ich weiß, dass manche von uns, wie Petrus, rausgeht und weint. Bitter weint, weil es ihm nicht gelungen ist, das, was er sich vorgenommen hat. Und man ist resigniert und man fängt an zu glauben, dass man letztendlich den Kampf gegen Charakterschwäche doch nicht gewinnt. Aber Jesus, ihr Lieben, hat es immer noch auf seiner Agenda, uns charakterlich weiterzubringen. Er möchte uns verändern. Er möchte, dass die Sehnsucht nach Heiligkeit, nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit in uns verwirklicht wird oder gestillt wird. Im Philipperbrief schreibt Paulus an die Philipper folgenden Vers. Und ich liebe die Übersetzung nach Schlachter, weil da bekommt man wirklich eine Hilfestellung, das glaube ich zumindest so zu verstehen, wie es gemeint ist. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Luther übersetzt hier, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ich finde das zutreffender. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das heißt, wir sind errettet, aber jetzt wollen wir, dass wir das auch verwirklichen. Errettung ist so viel mehr als Sündenvergebung. Sündenvergebung ist der erste Schritt der Errettung. Und immer wenn wir sündigen und wieder neu sündigen, dann dürfen wir kommen und er vergibt uns. Aber möchten wir uns wirklich damit zufrieden geben? Möchten wir wirklich immer die gleichen Fehler tun und damit zu Gott kommen? Gott hat dich vielleicht berufen, als Meister zu sein. Ein General in seiner Armee, dass du weiterkommst. Aber du kommst nicht weiter. Warum? Weil wir vielleicht charakterlich auf der Stelle bleiben. Wenn wir es nicht lernen, charakterlich zu wachsen, dann werden wir nicht versetzt. Jedes Mal, oder jemand hat mal gesagt, ich fand es ganz lustig, die drei schwersten Jahre meines Lebens war das 7. Schuljahr. Ja, 7 Jahre lang immer das Gleiche. Wenn wir das Klassenziel nicht erreichen, dann wiederholen wir halt die Klasse. Ja, Gott vergibt immer neu. 1 und 1 ist gleich 4, falsch. Aber ich war so nah dran. Ja, aber es ist trotzdem falsch. Muss das nochmal machen und jetzt zum 7. Mal. Gottes große Güte und Gnade besteht darin, wir dürfen in seiner Schule bleiben. Er wird uns aber nicht mehr anvertrauen, bis dass wir es lernen, dass 1 und 1 2 ist und nicht 4. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Alle Bereiche unseres Lebens sollen errettet werden. Deine Sexualität, der Umgang mit dem Geld, die Art und Weise, wie du redest, wie du über andere redest, wenn die nicht da sind, deine Ehe, die Haltung deinem Vorgesetzten gegenüber, die Haltung dem Polizisten gegenüber. All das will Gott, dass es gerettet wird. Jeder Bereich unseres Lebens soll errettet werden, mit Furcht und mit Zittern. Das heißt nicht mit Angst, sondern mit Seriosität und auch mit Ernsthaftigkeit. Gott verändert unser Herz und er schenkt uns das Verlangen danach. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Ist das nicht toll? Glaubst du das? Willst du das auch? Ich habe jetzt zum Schluss noch ein Zitat. Eine US-amerikanische Missionarin, die hat mal Folgendes gesagt: Das Leben ist wie eine Münze. Du kannst sie ausgeben, wofür du willst, aber du kannst sie nur einmal ausgeben. Wofür willst du deine Lebensmünze ausgeben? Jede Stunde umhergetrieben im Weinberg kommt nie wieder zurück. Verloren. Vergeude nicht dein Potenzial. Versäume nicht dein Leben. Raus aus dem Weinberg, hinein in deine Berufung, mit Gott an deiner Seite, mit Gott in dir. Das hat er versprochen. Er hilft uns dabei. Amen.